Hallöchen, ihr seid hier bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe, wie sie ist. Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe und Beziehungen schreiben, sondern auch total gern darüber quatschen. Wir, das bin ich, Christiane Sporen,
Mia M. Hope
und Sandra Andres. Ja, und ich habe letztens eine Serie gesehen, die auch, ja, sehr, sehr spannende Serie namens Too Much. Und da habe ich so ein bisschen gelacht, gerade so gegen Anfang, Mitte der Serie, weil es da um die Protagonistin zieht nach einer langjährigen enttäuschten Beziehung, in die Brüche gegangenen Beziehung nach London, lernt da relativ schnell einen neuen Mann kennen, den sie eigentlich auch total spannend findet, aber gleichzeitig sagt er zwei, dreimal etwas, was sie ganz, ganz arg erinnert an das, was in ihrer schiefgegangenen Beziehung passiert ist, und dann sieht sie wirklich an allen Ecken und Enden rote Flaggen und überlegt mehrfach, das Weite zu suchen, oder denkt sich halt, um Gottes Willen, schon wieder so ein Psycho am Start wie mein Ex. Und in Wirklichkeit ist es ein total Lieber, der halt irgendwie etwas sagt, weil er ja gar nicht weiß, was sie da irgendwie catcht oder triggert oder wie man das dann sagen möchte, ne? Was eben passiert ist, und deshalb gar nicht weiß, was er damit anrichtet, einfach irgendwie einen falschen Ausdruck hat, ne? Der sie halt ganz, ganz arg verängstigt. Ja, und umgekehrt, wenn man dann in der Serie zum Beispiel auch den Rückblick sieht auf diese Beziehung, fragst du dich auch mehrfach als Zuschauer, ja, mein Gott, wie blind war die denn in dieser Beziehung, dass die ganzen roten Flaggen da nicht gesehen hat oder einfach ignoriert hat, na, und jahrelang weiß Gott was mitgemacht hat, wo wahrscheinlich schon alle um sie herum gesagt haben, der Typ hat doch einen an der Waffel, oder jeder, der es zumindest irgendwie gesehen hätte, na. Also reden wir heute über die Red Flags, über die, die wirklich da sind, über die, die da sind, wir aber nicht sehen möchten, oder über die, die vielleicht nicht da sind, aber wir glauben, dass sie da sind, weil sie irgendwo anders schon mal waren. Und wir hoffen, dass ihr am Ende von dieser Folge ein bisschen besser unterscheiden könnt, für euch selbst auch, ja, wenn ihr jemanden kennenlernt oder in einer Beziehung seid, wann ist es wirklich eine Warnung und an welchen Momenten ist es vielleicht einfach nur die Angst, die dich davon abhalten möchte, glücklich zu sein, oder die Angst vor neuen Enttäuschungen. Ja, wie ist das bei euch, Mädels? Wie ist euer Red Flags Radar?
Dunkelrot.
Was heißt das? Du läufst bei jeder Mini-Red Flag gleich, suchst es weiter, oder was meinst du mit dunkelrot?
Ja, dass ich tatsächlich überall Red Flags sehe, obwohl sie vielleicht gar nicht da sind. Das ist bei mir tatsächlich so, weil ich ja die Erfahrung einer toxischen Beziehung in jungen Jahren gemacht habe, und ich glaube, dann hat man einfach die rosarote Brille sich selbst herabgezerrt und hat einen sehr, sehr offenen Blick und ist extremst wachsam. Was aber dann auch bedeutet, dass man natürlich diese Erfahrungen, die man selbst generiert hat, abgespeichert hat und diese Red Flags überall sieht, auch in Beziehungen, wo das vielleicht gar keine Red Flag bedeutet. Und ich muss da extremst aufpassen, dass ich da nicht direkt dann reingrätsche und Menschen damit konfrontiere, die noch nie etwas von Red Flags gehört haben, beziehungsweise die komplett fein mit ihrer Beziehung sind. Ne? Man mischt sich dann einfach viel zu gerne ein.
Ja, aber ich glaube, es ist doch irgendwie immer einfacher, so der Blick von außen. Ne? Also ich glaube, das ist ja ganz oft so, dass wir uns halt denken, bei anderen Beziehungen, mein Gott, wie sieht denn die das nicht? Oder wenn die Beziehung dann auseinandergeht, ne, dass man sich denkt, mein Gott, wie konnte die denn das nicht sehen? Also ja, ich habe das ja eh schon immer gewusst, dass der, na, und so, oder dass die halt das und das macht und so. Ja, ich glaube, so von außen ist das immer einfach, aber wenn man halt in der Beziehung ist, ist das oft nicht so einfach.
Ja, eben, ne? Also ich habe damals in dieser toxischen Beziehung diese Red Flags zu Beginn auch nicht gesehen. Und irgendwann leuchteten sie dann wirklich dunkelrot. Und ich musste mir dann von außen schon auch immer anhören, du, sag mal, das ist nicht ganz in Ordnung, was da zwischen euch läuft. Ich habe es aber einfach ignoriert.
Und aber was war bei dir so der Turning Point, wo du sagtest, ah, okay, jetzt sehe ich es auch?
Das war am Ende die Situation, dass ich wirklich ohne Freunde dagestanden bin und alle wirklich aus meinem äußeren Umfeld verschwunden sind. Ich war dann mit meinem toxischen Ex alleine, und dann ist mir schlicht und ergreifend bei einem fiesen Streitgespräch aufgefallen, ich bin absolut abhängig von ihm. und von seiner Meinung über mich. Lass mich da auch sehr, sehr gern ausboten und niederdrücken. Und ja, allein, dass da niemand mehr da war, um mir zu sagen, horch mal her, das lief doch gerade eben gewaltig schief, hat mir gezeigt, es hat genau das gefruchtet, was er wollte. Aber den Rückblick, der hat sich mir erst eröffnet, als dann einige Jahre vergangen sind und auch einige Therapiegespräche dazwischen stattfanden. Denn tatsächlich habe ich es in dieser Beziehung nicht gesehen. Ich habe nur irgendwann eben gemerkt, hoppla, das ist nicht das Leben, das ich haben möchte. Ich will nicht mit ihm komplett alleine dastehen, sondern ich möchte schon auch noch Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Freunden haben. Also das war der Turning Point, aber zu lernen, was jetzt genau schief lief, wann was schief lief und was mein Fehler dabei war, das hat sehr, sehr lange gedauert. Wie ist es bei dir, Christiane? Hast du das Gefühl, überall Red Flags zu sehen oder bist du da eher entspannt?
Nee, ich bin ja eher so das, was ich ein kleines Naivchen nennen würde. Ich sehe einfach nirgendwo irgendwelche Red Flags, egal ob das in Beziehungen ist oder auch mit anderen Menschen, und bin dann immer wie so ein kleines Reh, wenn mir irgendwas Schlimmes passiert und denke immer so, oh, aber wieso?
Wie kam das denn?
Ja, genau. Ich hatte aber auch tatsächlich eine Beziehung, ich würde die sogar als so emotional intensivste Beziehung beschreiben, aber das sind sehr oft die Red Flag Beziehungen, ne? Und da habe ich sogar, also kleiner Exkurs, meine allererste Kurzgeschichte, die ich veröffentlicht habe, die heißt Schlaflose Nächte, und die widmet sich dieser Beziehung. Und das war dann zum Beispiel so, dass mein Partner, mit dem ich da hatte, als ich noch in meinen jungen 20er war, der ist dann immer über Nacht weggeblieben und ich wusste nicht, wo der ist, und der war nicht erreichbar, und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und das beschreibe ich in dieser Kurzgeschichte, wie wahnsinnig einen das macht, wenn man sich so einen Film fährt. Und das war nicht nur einmal, das war ständig, dass der einfach nachts weg war, und ich wusste nicht, ist der in der Kneipe, ist der bei einem Kumpel auf dem Sofa oder, ne, ihr wisst schon, in anderen Betten. Und ja, alle haben mir gesagt, das ist nicht normal, das macht man eigentlich nicht in einer Beziehung, und da ist irgendwas im Argen, du musst das ansprechen, du musst da raus. Und ich habe das nie so gesehen. Ich habe immer gedacht, ich bin das Problem, weil ich dem nicht vertraue, was der da so macht. Ne? Mhm. Ich habe es auch bis jetzt nicht rausgefunden, was er da gemacht hat in den Nächten. Aber es hat mich echt irre gemacht. Also das war wirklich, das war echt so, dass ich teilweise überlegt habe, ich lasse den jetzt tracken. Ich verstecke einen Tracker bei dem. Ich weiß, wo der da ist. Und ich habe das nicht gesehen, dass das irgendwie ein Problem in der Beziehung sein könnte in dem Moment.
Ja, überhaupt ein Vertrauensproblem. Vertrauen oder Nicht-Vertrauen ist tatsächlich auch eine Red Flag. Das ist interessant, das wissen die wenigsten. Mhm. Und man kann da ja auch bewusst dann den Partner triggern und an sich binden.
Das ist unsere Expertin.
Ja, ihr seht schon, ich bin ja da völlig, ich habe da... ganz anderes Bild.
Ja, ja, also ganz gleich drei Folgeflags. Gleich eine ganze Parade.
Bist du echt außer, Sandra, dass du da eher so tiefenentspannt bist?
Ja, schon. Also ich glaube, ich hatte auch gerade in meiner Jugend schon so Beziehungen, genau wie du das jetzt beschrieben hast, Christiane, wo man dann eben ewig auf einen Anruf wartet und dann meldet sich der 3-4 Tage nicht und du denkst dir, wie schwer kann es denn sein, zum scheiß Telefon zu greifen? Hallo? Na, also sowas, das kenne ich schon auch. Und wo du halt merkst, ja, der spielt mit dir. Ne? Also der macht halt, wenn er Bock hat, und dann, ja. Und das ist halt, man weiß eigentlich, das ist nicht arg gesund, ne? Und auch die anderen sagen dir das. Aber ich glaube, so Red Flags klingeln habe ich jetzt nicht wirklich. Also ich glaube, so in dem Ausmaß, also klar, wenn mir das jetzt nochmal passieren würde, dann würde ich das jetzt anders sehen, ne? Aber jetzt nicht so in dem Ausmaß, nein. Ich bin da eigentlich schon auch, glaube ich, werde auch so eher so ein Blindgänger. Aber das, Christiane, was du jetzt so gesagt hast, also gut, du hast es jetzt anders formuliert. Du hast jetzt gesagt, na, du hast die Schuld bei dir gesucht. Aber tatsächlich muss man ja auch ein bisschen ganz ehrlich sagen, hast du es wahrscheinlich auch ignoriert, na, auch ein bisschen bewusst vielleicht, weil du hast ja selbst gerade gesagt, es sind halt genauso diese intensiven Beziehungen oft, und das will man ja auch gar nicht gehen lassen. Also es war bei mir damals jetzt konkret in dem Fall, na, wo der dann irgendwie sich 3-4 Tage nicht gemeldet hatte, und ich dachte, ja, was ist denn? Genauso. Ich war super mega verliebt und ich wollte das halt gar nicht irgendwie sehen, dass das jetzt, dass der sich vielleicht nur einen Spaß macht mit mir. Ja. Sondern ja, also ja. Dass da, du hältst ja auch daran fest, ne? Und das führt mich halt schon so ein bisschen zu der Frage, inwiefern wir manchmal, also muss ich jetzt ganz provokant in den Raum stellen, wie, inwiefern wir Red Flags manchmal vielleicht wirklich ganz bewusst ignorieren. Weil wir das aus verschiedensten Gründen, es kann sein, weil wir vielleicht sagen, ja, eigentlich will ich diese Beziehung nicht verlieren. Ich will nicht, dass das schlecht ist, weil ich will diese Beziehung, ich will dieses Gefühl nicht verlieren, ich möchte nicht, dass es vorbei ist, weil eigentlich eben, ich bin halt super verknallt und ja. Ich habe aber tatsächlich noch ein krasseres Beispiel und das ist jetzt so ein bisschen aus dem Bekanntenkreis, was ich teilweise beobachtet habe, wo Beziehungen auseinandergegangen sind und dann war ein Kind da und ja, und na, dann ist halt echt super problematisch alles mit dem Papa. Jede kleine, was auch immer, Übergabe ist ein Megadrama. Und ja, nö, also da kommt es einfach mal 3 Stunden zu spät oder hat dann den Kindersitz nicht eingepackt, weil heute habe ich einfach alles verpennt, sorry. Na? Also wirklich so wahnsinnig viel, was der Mutter unglaublich viele Nerven kostet, abgesehen davon, dass sie sich mega Sorgen um das Kind macht. Und wo man sich dann schon fragt, hat die das denn nicht kommen sehen? Also der Klassiker erstmal. Also ist ja nicht so, dass der jetzt als Papa so verpeilt ist. Also warum bekommt man mit so einem Menschen Kinder, wenn du eigentlich, na der war ja immer so. Der war ja nie in keinem Moment irgendwie nicht verpeilt. Also ist es dann so ein bisschen die Hoffnung, ja das wird dann anders, wenn das Kind da ist. Oder ich frage mal ganz, ganz böse, ist es vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, naja, okay, ist jetzt nicht der top-perfekte Mann, aber ich bin 35, der top-perfekte Mann ist eh nimmer um die Ecke, ich will aber ein Kind, also scheiß drauf. Und dann hast du die Kacke halt dein Leben lang am Dampfen mit dem. Na, dann wurschelst du dich halt ab bis ans Ende der Tage, weil eben, er ist halt dann immer der Vater.
Ja, das ist eine interessante Frage, die du da stellst. Habe ich mir tatsächlich auch schon öfter in meinem Leben gestellt. Wie ihr wisst, habe ich ja mit vielen Müttern gesprochen schon, privater Natur oder halt für mein Buch, No Drama Mama. Und das waren so viele Geschichten, wo ich mir gedacht habe, also Punkt 1, warum tust du dir das noch weiter an, in dieser Beziehung, in dieser Ehe zu bleiben, nur wegen der Kinder? Ich meine, die kriegen das ja auch mit. Aber halt auch danach der Trennung oder auch später, wenn man wusste, es hat schon mal gekriselt, da war ein Kind da, dann kam ein Jahr später aber noch eins. Man sich so denkt, ja, wird es jetzt besser mit einem zweiten, dritten, vierten, keine Ahnung. Ne? Und es sich immer wieder so in Sinuswellen in der Beziehung entwickelt. Ne? Also tief, tief Lows, auch ein paar Ups, aber... Ja, ich habe da auch nicht so richtig die Antwort für, was der Grund ist, ob man dann einfach sagt, ja, ich will aber eine Familie oder ob man sich damit arrangiert, weil früher hat man sich ja auch viel arrangiert. Ne? Ich kann es nicht beantworten, aber es würde mich total interessieren, was da eure Theorien sind oder auch die von euch Hörerinnen, warum man das macht. Was ist da der Grund dahinter? Spannende Frage.
Also ich hätte es nicht in den Raum geworfen, wenn meine Theorie nicht wäre, zumindest ein Stück weit. Ne? Ich glaube, es gibt verschiedene unterschiedliche Fälle, aber schon ein Stück weit, dass es oft so ist, dass man sagt, na, ich ignoriere die halt lieber, weil du eben glaubst, was Besseres kommt eh nicht oder halt nicht rechtzeitig.
Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich habe aber noch einen anderen Grund, der auch sehr wahrscheinlich ist und den ich selber genau. kenne.
Und eben gerade wenn das Kind da ist, würde er ja Verantwortung übernehmen.
Die Hoffnung.
Ja, die Hoffnung.
Die Hoffnung, aber nicht unbedingt in Kombi mit dem Kind. Also ich hatte, ja, ich muss jetzt auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern, aber mein Ex-Mann, das war nicht der toxische Freund, aber mein Ex-Mann, mit dem ich lange verheiratet war und mit dem ich auch meine Tochter habe. Er ist so ein fröhlicher Lebemensch. Er ist jemand, der sich einfach ins Leben schmeißt und das Leben genießt. Das habe ich immer an ihm bewundert. ich war immer die, die die Verantwortung trug. Das habe ich, glaube ich, schon auch in vielen anderen Episoden mal erwähnt. Ich habe mich immer als die Versorgerin gefühlt, als diejenige, die die Hosen anhat, ne? Und ich wollte ihm ja seinen Spaß und seine Lebensfreude nicht klauen. Ich habe einfach gedacht, und das war lange bevor die Tochter auf die Welt kam, dass er irgendetwas von mir auch annehmen kann. Beispielsweise nicht immer das komplette Gehalt mit beiden Händen zum Fenster rausschmeißen. Und in der Zweierbeziehung hat das irgendwann dann relativ gut funktioniert. Sobald dann aber das Kind da war, hat es irgendwie ausgesetzt, oder? Ich weiß es nicht, da war dann plötzlich wieder in manchen Situationen einfach dieses, ja, ich trage dann jetzt mal einfach keine Verantwortung, Ding da, von dem ich dachte, wir hätten das schon lange überwunden. Also es ist ja auch leider Gottes so, eine Beziehung ist immer ein Prozess und manchmal entwickelt sich auch jemand in eine ganz andere Richtung, die nicht gerade der entspricht, die du erwartest. Oder er entwickelt sich zurück, ja. Deswegen, ich würde nicht immer behaupten wollen, du hast es ja gesehen, ne? Sondern es kann auch mal so ablaufen, dass du es nicht hast kommen sehen, weil die Veränderung, die du erwartet hast, also die du gesehen hast, plötzlich wieder weg ist.
Das ist dann aber auch, versteht ihr, was ich meine? Oder wenn du die Hoffnung hast, dann tut sich was und die Veränderung setzt ein, dann gibt es wieder, ich sag mal Anführungszeichen, Rückschläge und du denkst dir, ja, was ist das jetzt wieder? Ist ja auch zermürbend, so ein Leben zu führen.
Ja.
Ja, das ist schon auch hart. Ja, weil du bist natürlich dann auch noch mit dieser Enttäuschung gestraft, ne? Du siehst, es funktioniert nicht mit dem Kind und gleichzeitig bist du traurig, weil der Partner, den du dir gewünscht hast, plötzlich eben nicht mehr da ist. Aber ich sehe eben auch Sandras Point oder euer Point, ne, dass es abzusehen war. Mhm. Und dann ist natürlich diese große Verliebtheit im Raum, ne?
Ja, das war bei mir bei dieser Beziehung auch, von der ich sprach. Ich war einfach so unfassbar verliebt, dass das für mich eine absolute Vollkatastrophe gewesen wäre, wenn diese Beziehung auseinandergegangen wäre. Ich weiß auch noch, wie ich irgendwie kurz vor Schluss, wo ich schon alle wussten, das hält nicht mehr lange und ich immer noch geglaubt habe, nein, da habe ich dem irgendwie noch aus dem Affekt meine Liebe gestanden, so ein riesiges Pam-Pam gemacht, das gar nicht meine Art ist und der hat es halt gar nicht erwidert. Der hat einfach gar nichts dann gesagt und nicht mal dann habe ich geschnallt, okay, das ist hier ein sinkendes Schiff, ne? Und habe immer noch gedacht, irgendwas mache ich verkehrt, ich muss irgendwie anders, habe mich da auch total selbst verstellt. Dafür, dass das funktioniert, weil ich immer noch nicht verstanden habe, dass, ja, dass der mich halt nur ausgenutzt hat in dem Moment oder das gar nicht so ernst gesehen hat wie ich.
Ich glaube, man kann sich schon da ganz arg verrennen. Ne?
Oder was auch immer. Ja, weil er tatsächlich. Ja, man kann sich da verrennen und die Gefühle werden da witzigerweise auch immer größer dabei. Mhm. In diesem Versuch.
Ganz genau.
Ja. Ja, es ist irre, aber es ist irgendwie so.
Aber vielleicht ist es ja auch so ein bisschen dieses Recht haben gehen, so dieses, ja, aber ich muss das doch schaffen, es muss doch klappen, dass die Gefühle genau deshalb nochmal stärker werden, weil irgendwas an einem da sagt, na so, ja, aber das muss man doch hin, das müssen wir doch hinkriegen, da müssen wir noch rumbiegen.
Oder man idealisiert dann am Ende diese Beziehung, weil wir ja so perfekt zusammenpassen eigentlich. Ne? Mhm. Bis auf diese eine winzige Kleinigkeit, die ja eigentlich boom, richtig groß ist.
Genau, die gleich voll hoch geht. Ja. Okay, also geben wir mal einen ersten Lösungsvorschlag mit nach draußen. Also ist der erste Ansatz wäre wahrscheinlich wirklich mal so die harten Fragen zu stellen. Ja. Ne? Sich zu überlegen, ändert sich das wirklich? Hat sich vielleicht schon was geändert in den letzten Jahren? Und, oder ist das jetzt schon 15, 10 Jahre, 5 Jahre so und wird sich vielleicht auch nicht ändern? Und auch wirklich so mal diese Reflexion für sich selbst, bleibe ich wirklich nur da oder will ich das, ignoriere ich das vielleicht bewusst, weil was auch immer?
Ja, also für mich war auch eine Schlüsselfrage am Schluss, so rum, die Frage, bist du glücklich? Mhm. Also das ist so eine Frage, die man sich immer in einer Beziehung stellen kann. Bist du glücklich? Und wann warst du das letzte Mal glücklich? Oder warst du es überhaupt mal? Weil das ist ja letzten Endes, worum es geht in einer Beziehung, dass man zusammen glücklich ist. Und das verliert man ganz oft dann aus den Augen und denkt sich, ja, ist jetzt nur eine Phase, wird schon wieder. Aber vielleicht ist die Phase die ganze Zeit viel zu lang.
Ja.
Was auch eine ganz krasse Frage ist und auch eine fiese Frage ist, ist das, was wir vorhin kurz angeschnitten haben, die Angst vor dem Alleine-Sein. Habe ich Angst, jetzt alleine zu sein, wenn ich diese Partnerschaft beende? Also diese Verlustangst, werde ich jemals eine Familie gründen? Ne? Ist es das, was mich hindert, die rosarote Brille abzunehmen?
Oder was mich hält?
Diese Frage finde ich auch wichtig.
Wo du jetzt Angst ansprichst, es gibt ja auch noch, du hast das so schön in unserem Herzgespinster-Chat, hast du das so schön dunkelrote Red Flags genannt. Es gibt ja auch Beziehungen, wo Gewalt tatsächlich ein Thema ist. Ne? Und ich sag mal jetzt klischeehaft, die Frau Gewalt erträgt und immer noch in dieser Beziehung bleibt, wo jeder von außen sagt, why? Aber es ist dann ja trotzdem so. Und das thematisierst du ja auch in deinem Buch Märchentrümmer und Trümmermärchen. Da ist ja das genau das zentrale Ding, Gewalt in der Beziehung. Für mich eigentlich ein Red Flag, das gar nicht dunkelroter geht.
Das ist für mich auch ziemlich das dunkelroteste, was geht. Und ich kann jetzt nur von meiner Situation her berichten, ich habe zum Glück keine Gewalt erlebt. Aber ich habe mich definitiv gefragt, also keine körperliche Gewalt, meine Gewalt war eher seelisch, ne, so dieser seelische Missbrauch. Und das will ich jetzt auch gar nicht miteinander vergleichen, aber bei Gewalt ist so dieser Punkt, glaube ich, erreicht, wo sich echt sehr, sehr viele Menschen fragen, wieso erträgt man das noch in einer Beziehung? Und aber auch hier ist so dieses, ganz häufig, was ich jetzt gehört habe von meinen Leserinnen und Lesern, immer dieser Hoffnungsgedanke, ja, es war doch mal anders, es könnte auch wieder anders werden. Er hat doch nur, in Anführungszeichen, dieses oder jenes Problem. Das müsste gelöst werden und dann ist alles wieder gut.
Also, oder es war doch nur einmal, er ist nur einmal ausgetickt.
Ja, ne? Man findet auch sehr gerne dann Ausreden für dieses Verhalten. Oder die Situation ist halt einfach eskaliert, weil ich dies oder jenes getan habe. Viele geben sich tatsächlich in dem Fall selbst die Schuld, weil sie provoziert haben, weil sie dies oder das gemacht haben. Interessanterweise rechtfertigt dieses kleine Vergehen auf gar keinen Fall die Gewalt in der Beziehung. Ne? Aber wie gesagt, diese Personen finden dann immer irgendwie eine Erklärung dafür. Ja. Also da ist dann auch sehr groß der Selbstwert im Vordergrund oder der nicht vorhandene Selbstwert, ne, dass du sagst, ich bin mir selbst so wichtig, dass ich diese Beziehung hier und jetzt beende, weil Gewalt geht gar nicht.
Hat man nicht auch oft Angst vor den Konsequenzen? Weil das war ja auch Joes Problem in deinem Buch Märchentrümmer. Das war ja ein großes Problem mit der Angst. Ne? Was passiert, wenn ich jetzt...
Ja, und Abhängigkeit.
Ja. Genau.
Stimmt.
Ich meine, das ist jetzt direkt unser Tipp Nummer 2. Also wer sich da ein bisschen schwer tut mit den Red Flags, kauft einfach Michaelas Buch Mir im Hope Märchentrümmer, weil dann, na, das ist auch einfach eine Checkliste für Red Flags.
Also, das ist vor allen Dingen auch wirklich ein Buch, das sehr, sehr sensibel anspricht, das Thema. Also auch für, ich würde sagen, für Leser oder Leserinnen, die sich vielleicht in so einer Beziehung befinden und nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen oder sich vielleicht auch alleine fühlen darin.
Ja, oder in jeder, nicht mal unbedingt in einer physischen Gewaltbeziehung, sondern eben in einer Beziehung, wo du dir vielleicht schon hin und wieder mal denkst, ist das denn normal? Sollte das so sein? Ist das okay? Na, also ich glaube schon, und du hast das ja, wie Christiane sagt, sehr einfühlsam beschrieben und auch sehr schon auch mit Lösungswegen und Auswegen, ne, dass man auch wirklich so lernt zu reflektieren und was kann ich tun?
Mir war tatsächlich auch wichtig zu beschreiben, ne, wie dieser Weg entsteht, weil am Anfang ist immer Liebe in einer Beziehung, das ist klar. Ne? Hm. Und diese große Verliebtheit im Vordergrund steht. Aber wie entwickelt sich denn so eine, ich nenne es jetzt mal eine kranke Beziehung? wie entwickeln sich die Red Flags? Die haben manchmal auch wirklich eine Abstufung von hellrosa zu dunkelrot. Und am Ende ist dann womöglich eben die Gewalt. Aber am Anfang beginnt das Ganze vielleicht mit so einem emotionalen Missbrauch, den du nicht unbedingt wahrnimmst. Und das war mir tatsächlich wichtig, in diesem Buch diesen Verlauf zu beschreiben. Ne? Dass es am Anfang nicht unbedingt auffällig ist, was da passiert, diese Manipulationen. Man wird über den, ich wollte gerade sagen, über den Tisch gezogen. Nein, das ist das falsche Wort.
Um den Finger gewickelt.
Um den Finger gewickelt, genau. Und man wird platt geredet, das wollte ich eigentlich sagen. Ne? Wenn du deine Meinung kundtun willst und dein Partner dann plötzlich dir über den Mund fährt und deine Meinung nicht hören will oder sie sogar lächerlich macht, das sind so die ersten Steps, die dann den Lauf, sage ich mal, dieser toxischen Beziehung oder überhaupt den Verlauf der Red Flags ein bisschen begleitet. Das ist sehr, sehr spannend zu sehen und ich hoffe, dass ich das gut beschrieben habe in meinem Buch.
Hast du, definitiv.
Definitiv.
Und der Turning Point, das finde ich auch wieder interessant zum Anfang unseres Gesprächs, der Turning Point ist ja in dem Buch auch der Einfluss oder die Einwirkung von jemand anderem, von einem Außenstehenden. Und das ist vielleicht auch noch ein Tipp zu den Red Flags in der Beziehung. Hört auf das, was euch euer Umfeld vermittelt. Denkt euch nicht, die haben eh keine Ahnung, die sind eh nicht drin, die sehen uns nicht. Meistens können das Außenstehende noch besser beobachten und beurteilen, weil sie eben nicht emotional so verankert sind und weil sie dich ja auch in der Regel besser kennen. Nimm die Hilfe an, wenn dir jemand die Hand reicht, ne, und hör dazu oder sprich mit anderen, wenn es dir nicht gut geht. Das wäre für mich auch noch ein Riesentipp.
Zumindest mal kritisch überdenken. Na? Es wird schon auch Leute geben, die vielleicht einfach nur eifersüchtig mal sind auf eine Beziehung oder ja, die halt da irgendwie zerstören wollen oder böse sein wollen oder auch böse sehen wollen, weil sie vielleicht selbst ihre traumatischen Erlebnisse haben. Aber ja, zumindest mal einen Moment kritisch drüber nachdenken, ob denn da was Wahres dran sein könnte.
Jetzt seht ihr, da kommt wieder mein naives Bambi-Verhalten. Ich würde da nie denken, dass an Außenstehende mir was Böses wollen würde.
Ja, mal angenommen, es ist einer, der dir was Böses will, ne? Das kann man vielleicht nur übersehen, da darfst du dann kritisch nachdenken. Aber wenn es dann 2, 3, 4, 5 sind, wenn deine Freunde, von denen du weißt, denen kannst du eigentlich vertrauen und im Normalfall hat jeder doch den einen oder anderen Freund, dem er vertrauen kann, ja? Der einen schon sein ganzes Leben lang begleitet. Wenn sich das wirklich häuft und viele aus deinem Umfeld dann dir den Tipp geben, schau mal genauer hin, dann würde ich es auch wirklich tun. Das kann ich tatsächlich auch aus eigener Erfahrung so mitgeben. Na, weil bei mir war es dann in dem Fall zu spät, ne? Hatte ich ja kurz vorhin erläutert, weil dann wirklich gar niemand da war. Nicht mal mehr meine Mutter, die eigentlich immer gesagt hat, Mädchen, mach mal die Augen auf. Mhm. Irgendwann war sie es auch leid, das immer und immer wieder zu sagen. Sehr, sehr guter Tipp, ja, genau.
Ja, aber das ist ja auch ein Indiz, ne? Wenn deine Verwandten und lieben Mitmenschen sich dann langsam von dir abkehren und du irgendwann nur noch ganz alleine dastehst mit deinem Partner in dieser Beziehung, ist ja auch schon so ein Anzeichen, ne? Dass das vielleicht nicht ganz so normal ist.
Na, ich denke, das ist schon... mehr als ein Anzeichen. Ich denke, das ist schon wirklich so die Alarmglocken auf Höchststufe.
Ja, das stimmt.
Aber ich werf noch eine vierte Sache in die Runde, so ein bisschen Lösungsansatz. Und zwar, ich bin ja ganz ehrlich der Überzeugung, dass wir alle, absolut alle, manchmal ein bisschen ein Red Flag-Verhalten haben. Auch wenn es im Streit ist vielleicht, dass wir irgendwie was sagen, was blöd ist oder weil wir vielleicht irgendwelche Verhaltensmuster gelernt haben, die heute gar nicht mehr so toll und aktuell sind oder was auch immer. Aber ich glaube, wir alle machen mal Dinge, die für unsere Mitmenschen nicht so gesund sind. Und deshalb, also ich sage das meinem Mann einfach ganz ehrlich. Ich weiß, in ein, zwei Situationen ist es vorgekommen, wo ich ihm gesagt habe, ja, du machst jetzt voll das Mansplaining hier gerade, also das kannst du dir jetzt mal sparen. Ne? Oder auch, dass ich ihm gesagt habe, ja, ich finde, das war jetzt ein bisschen toxisch hier, ne, was du das so gesagt hast. Und er sieht es dann auch ein, also er sagt dann, okay, ja, da hast du recht, das war scheiße. Und ich glaube, das ist so ein vierter Tipp, den ich ihm auch mitgeben würde, so die Reflexionsfähigkeit. Na, also wie gesagt, ich glaube, wir alle machen Fehler. Wir alle haben unsere Red Flag-Verhaltensmuster manchmal oder irgendwelche Sachen, die nicht gesund sind für unser Gegenüber. Aber solange wir fähig sind, dass wir selbst es annehmen können und sagen, drüber nachdenken können und sagen, ja, sorry, habe ich es falsch gemacht, hätte ich anders formulieren sollen. Oder nächstes Mal überlege ich mir, wie ich das besser kommunizieren kann oder was auch immer. Aber solange wir selbst fähig sind, dass wir sagen, sehe ich ein und versuche ich besser zu machen, glaube ich, ist keine große langfristige Gefahr. Sondern mit dieser Toxizität, mit diesen Red Flags, die ja wirklich dann langfristig für die Beziehung super negativ und auch für dich einfach unglücklich machen, ist ja das, damit geht ja auch ganz viel Uneinsichtigkeit einher. Also dieses, ja, ich bin ja eh so toll.
Ja, ich finde das sehr gut, dass du das in dem Fall, oder ihr, das offen kommuniziert, um einfach auch die Augen zu öffnen. Weil vieles, da hast du vorhin etwas sehr, sehr Wichtiges gesagt, vieles ist halt einfach auch in der Kindheit oder durch Prägung entstanden und ist dann irgendwann normalisiert worden. Das kennt ihr sicherlich auch, dieses Verhalten. Ich kenne das aus dem Bekanntenkreis, ne? Wenn eine meiner Freundinnen extremst verletzt ist, dann schweigt sie. Sie schweigt ihre Kinder an, sie schweigt auch ihren Mann an. Und du kannst 3 Tage lang darauf warten, bis sie endlich wieder aus ihrem Diva-Gedöns da rauskommt. Ja. Und da frage ich mich immer, woher hat sie das? Warum macht man sowas? Ich könnte das gar nicht, dass ich 3 Tage lang einfach jeden ignoriere und ne, diese eiskalte Person heraushängen lasse. Aber sie hat das tatsächlich von ihrer Mutter, ich habe oft mit ihr darüber schon gesprochen, sie hat das von ihrer Mutter gelernt. Ihre Mutter hat sie auch immer als Kind so zurückgewiesen. Und so, du gehst jetzt in dein Zimmer und kommst wieder raus, wenn du anständig bist. Und dann ist sie aber immer so diese kaltschnäuzige Mutter, so schnippisch von oben herunter. Da musste extremst viel von dem Kind kommen, bis die Mutter dann wieder weich wurde und Liebe gezeigt hat. Ne? Dann hat dann sie das übernommen und macht das bis heute so. Und ich finde das sehr wichtig, dass man da ein bisschen darauf hindeutet und sagt, schau mal, kannst du es dir nicht vorstellen, dass das auch anders geht? Das war doch genau das, was deine Mutter damals praktiziert hat und was dich immer so unglücklich gemacht hat.
Mhm. Ja, das war früher so gängig, ne? Dieses typische geh in dein Zimmer und denk drüber nach Ding. Ich habe das witzig.
Komm raus, wenn du wieder anständig bist. Das finde ich auch so.
Und die Hörer werden auch lachen, weil ich stehe ja eigentlich für bindungsorientierte Beziehungen und so weiter. Und ich habe das einmal im Wutwahn auch meinem Sohn gesagt, der ist 6. Die manchmal gesagt, so, du gehst jetzt auf deinem Zimmer und überlegst, was du falsch gemacht hast. Und dann habe ich den nach 5 Minuten wieder geholt oder bin zu ihm. Und er guckte mich an mit so großen Augen. Mama, also ich habe jetzt wirklich versucht, drüber nachzudenken und ich weiß wirklich nicht, was ich jetzt sagen soll. Und ich, okay, habe ich erstmal gemerkt, wie idiotisch diese Aufforderung ist, zu einem Kind zu sagen, geh in dein Zimmer und denk jetzt drüber nach, was du falsch gemacht hast. Ne? Also wie blöd, woher sollen die das denn wissen? Also ja, das werde ich auch nicht vergessen. Immer wenn mir das dann auf der Zunge liegt, das zu sagen, denke ich daran, dass er dann wieder mich entgeistert angeguckt hat. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich sagen soll.
Aber wie schön, dass er das so kommuniziert hat, weißt du?
Ja, der ist ganz gut mit Kommunikation. Das ist so.
Und da musste plötzlich die Mama drüber nachdenken.
Ja, genau. Habe ich ja erstmal gemerkt, wie Quatsch das ist. Ne? Also Kommunikation ist eh immer der Key, haben wir ja schon oft gesagt hier im Podcast. Wer nicht redet, der kommt auch nicht weiter. Man muss das sagen, ne? Und wie man sich fühlt. Und in jeder Beziehung, in jeder guten Beziehung ohne Red Flag sollte das möglich sein. Definitiv. Ein anderes Thema, das ich noch anbringen möchte, das ist mir noch ganz besonders wichtig als Red Flag, vor allen Dingen in jungen Beziehungen mit jungen Partnern, ist das Thema Sexualität in einer Beziehung. Also ich finde es einen absoluten Red Flag, wenn man sich irgendwie zum Sex gezwungen fühlt. Also wenn man eigentlich nicht will, noch nicht will oder in dem Moment nicht will oder aus was für Gründen auch immer und sich nicht traut, das zu sagen und da der Partner einem das Gefühl gibt, ja, muss jetzt aber sein, ne? Aus was für Gründen auch immer. Kann ja sein, dass es in einer frühen Beziehung ist und sich ein Partner noch gar nicht bereit fühlt. Der andere sagt, ja, nun, ne? Also irgendwann will ich auch mal zum Zug kommen oder was auch immer. Und gerade in der Jugend merke ich das immer mehr, dass auch Sex, gerade die ersten sexuellen Erfahrungen, die sind oft so gewaltvoll. Aber ich mir so denke, oh mein Gott, wo ist die Zärtlichkeit? Das ist für mich echt ein Red Flag, wenn man da nicht sagen kann, ich bin noch nicht so weit oder ich will's anders oder was auch immer. Versteht ihr, was ich meine?
Ich glaube, es kommt auch sehr, sehr häufig vor, zumindest was ich so gehört habe, dass dann eben der eine Partner das Ganze als Druckmittel benutzt, ne, und wirklich diesen Liebesjoker ausspielt. Ah, okay, du liebst mich also nicht, wenn du das jetzt nicht willst.
Oder nicht mehr. Mhm,
genau. Und das nicht genug, genau. Und das finde ich schon sehr, sehr manipulativ, ne? Das, klar hat jeder, also jeder Wunsch seine Berechtigung, der Wunsch nach Zärtlichkeit und der Wunsch, noch keine Zärtlichkeit zuzulassen, keine Frage. Und das ist tatsächlich, finde ich, auch in jungen Jahren sehr schwierig, da seine Frau oder seinen Mann zu stehen und dennoch offen und liebevoll miteinander zu kommunizieren und vielleicht auch einen Kompromiss zu finden.
Ja, vor allen Dingen, wenn man noch nicht weiß, was eigentlich liebevoller Sex ist, ne? Wenn das so wirklich die ersten Züge sind und dann wird man direkt damit konfrontiert, irgendwelche Hardcore-Sachen da zu machen zu müssen, finde ich ganz, ganz furchtbar, diese Entwicklung, diesen Trend, und hoffe, dass sich der ganz schnell widerlegt, weil das gruselt mich so ein bisschen. Aber auch später, ne? Also ich weiß auch, dass gerade bei jungen Müttern ist es auch immer wieder ein Thema, wann ist man wieder bereit für Sexualität in der Ehe, ne? Nach einer Geburt oder sowas. Und da fühlen sich auch ganz viele Mamas so unter Druck gesetzt und denken sich dann, ja, ich kann jetzt meinen Mann nicht ewig hinhalten. Doch, kannst du. Kannst du, solltest du.
Aber was, wenn er mir dann fremd geht?
Ja, genau, ja, das ist wirklich so.
Oder mich sitzen lässt mit den Kindern.
Jetzt bin ich ja gar nicht mehr sexy und mein Körper ist ganz anders und dann will ich auch gar keinen Sex gerade. Und oh Gott, jetzt geht er bestimmt gleich. Nein, das ist echt für mich absoluter dunkelroter Flag. Weil so sollte das nicht sein. Ne? Für jeden Mann, der seine Frau liebt und seine Kinder, wird das kein Problem sein, zu warten. Aber auch da kann man wirklich drüber sprechen, ne? Und das erklären, wie man sich fühlt, wie man sich in seinem Körper fühlt, dass man sich overtouched fühlt vom Baby, von der ganzen Situation. Wenn man das erklärt, ist das wahrscheinlich für jeden Mann auch viel, viel besser zu verstehen. Und der ist ja auch, Männer sind ja auch, wenn sie Papa werden, erstmal in so einer kompletten Unwissenheit, ne? Und wissen gar nicht, was geht jetzt mit meiner Frau, was ist jetzt die Situation. Sprechen ist da für mich der absolute Schlüssel.
Da hat mich aus deinem Buch No Drama Mama auch eine Geschichte sehr berührt. Das war diese Geschichte, ich weiß jetzt die Überschrift nicht mehr, wo die Frau in den Spiegel guckt und einfach ihren Körper nicht mehr schön findet. Das hat mich sehr berührt, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Was macht das mit einer Frau, wenn sie plötzlich jetzt ein Baby zur Welt bringt und ihr Körper nicht mehr ihr gehört?
Ja, witzigerweise gibt es in dem Buch zwei Spiegelgeschichten und das ist der Blick in den Spiegel, der das beschreibt. Und es gibt aber auch später eine Geschichte, wo das Paar, also Mama und Papa, zusammen vorm Spiegel stehen.
Aufs Date geht,
genau. Genau, und dann beide ihre eigenen Bedenken und vor ihren eigenen Körpern äußern und dann doch am Ende durch diese Öffnung wieder zusammenfinden. Das ist nur ein kurzer Moment vorm Spiegel eines Pärchens, aber ja, das ist so das Entgegengesetzte, was ich da versucht habe darzustellen.
Sehr berührend, da kann man auch extremst viel daraus lernen. Dankeschön. Nur zu empfehlen.
Ja gut, wir haben heute ein paar Sachen versucht für euch zusammenzufassen, dass ihr, wir hoffen natürlich, dass das überhaupt nicht nötig ist. Wir hoffen, dass ihr alle in einer super, mega geilen, mega glücklichen Beziehung seid und gar keine Red Flags weit und breit sind, sondern alles nur green und pink und happy.
Ja, happy.
Aber wenn, dann hoffen wir, dass wir euch ein paar Tipps mitgegeben haben, ein paar Anregungen, um so ein bisschen die Unterschiede ausfindig zu machen, um für euch so ein bisschen zu reflektieren, was ist wirklich eine Red Flag und was ist vielleicht einfach nur, ja, wie gesagt, Angst oder Voreingenommenheit oder kleine Erfahrungstraumata. Ja, habt ihr ein paar Herzgespinst-Momente, also was Schönes noch?
Ich habe auf jeden Fall einen total tollen Herzgespinst-Moment. Und das war das Wochenende mit meinen Herzgespinste-Mädels. Ah!
Ich glaube, heute können wir mal einen einheitlichen Herzgespinste-Moment machen. Oder Michaela, hast du einen anderen? Weil ich hätte natürlich das gleiche Angebot.
Ich kann leider auch nur mit demselben dienen und das leider streichen wir gleich wieder.
Also wir haben heute erstmalig in der Geschichte von Herzgespinst einen gleichen
Herzgespinst-Moment, alle drei. Ein geteilter.
Einheitlichen, geteilten Herzgespinst-Moment, jawohl.
Genau. Ja, und vielleicht ist das unseren Hörer und Hörerinnen gar nicht so bewusst, aber wir sehen uns ja super seltenst, alle drei, das letzte Mal.
Ja, wir leben ja nicht
genau,
so ums Eck.
Wir sind ganz verstreut. Das erste Mal überhaupt haben wir uns gesehen im Februar. Auf der Buchmesse Stuttgart, genau.
In Stuttgart.
Und jetzt war es das zweite Mal ganz ohne Anlass, ohne Buchverkäufe, ohne irgendwas drumherum, nur wir drei. Und ich habe das so unendlich sehr genossen, das war toll.
Ich fand es auch sehr schön, habe mich sehr gefreut über euren Besuch. Und ja, es ist einfach super, ne? Wir haben auch ganz viele Gespräche geführt, Ideen gesammelt. Also könnt auf Instagram ein bisschen nachlesen, unser Fazit und ein paar Bilder anschauen auf unseren Accounts, auf all unseren Accounts. Ja.
Genau.
Und dann werdet ihr vielleicht auch so ein bisschen diese Magie spüren, die da zwischen uns entstanden ist. Über Instagram und sich dann ausgebreitet hat auf unser... Auf private Ebene.
Im echten Leben,
ganz genau. Das ist doch auch ein schönes Beispiel für Liebe ist, wie sie ist. auch in schönen Freundschaften, die sich entwickeln.
Ja.
Und ich möchte das vielleicht zum Anlass nehmen, um den Schlenker zu bekommen auf die Beziehungen. Denn Liebe ist, wie sie ist, das sagen wir euch immer wieder. Und manchmal muss man dennoch die rosarote Brille abnehmen und auch mal eine Beziehung durchleuchten. Ist sie noch so, wie ich sie gerne haben möchte? Bin ich, so wie Christiane vorhin gesagt hat, bin ich denn überhaupt noch glücklich in dieser Beziehung? Wie würde sie vielleicht ein Außenstehender betrachten? Wie würden meine Freundinnen diese Beziehung sehen? Kann ich und darf ich so sein, wie ich bin? Und das ist definitiv, lasst euch das gesagt sein, kein Egoismus. Das ist in einer gesunden Beziehung absolut erlaubt. Denn Beziehung führen bedeutet ja auch, ganz bei sich zu sein und das zu geben, was ich bin. Und das kann ich aber nur, wenn ich es auch darf. Und wenn mir nicht mein Partner vorschreibt, wie ich zu sein habe. Dieser Respekt gegenüber sich selbst und gegenüber dem Partner ist absolut wichtig. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit und Kommunikationsfreude. Wie seht ihr das? Ich möchte euch gerne noch verraten, wo ihr denn auch unsere Bücher findet, über die wir heute gesprochen haben. Denn vielleicht ist es auch so, dass ihr noch den einen oder anderen Impuls braucht und dann könnt ihr das sehr gerne nachlesen. Christiane, wo finden wir dein Buch?
Ich schreibe es nochmal in die Shownotes für alle. Es ist No Drama Mama. 10 Minuten Geschichten aus der Mama-Welt.
Sehr gut, genau. Und Märchentrümmer und Trümmermärchen findet ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Natürlich auch online in den großen Portalen. Oder ihr könnt auch mal auf unserer Herzgespinste-Seite vorbeischauen. Herzgespinste.com. Denn dort findet ihr auch alle unsere Bücher. Und wenn ihr noch ein paar Red Flags habt, beziehungsweise Fragen dazu, dann schreibt uns gerne an herzgespinste@gmail.com. Oder vielleicht auch, wenn ihr möchtet, unter dem Post in Instagram. In Instagram findet ihr uns übrigens unter Mia M. Hope Michaela Metzner.
Sandra Andres, Autorin.
Und Sporen.schreibt.
Und damit auch alle von unserem wunderbaren Podcast erfahren, empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns gerne. Da sind wir mega, mega dankbar. Ja, und jetzt freuen wir uns aufs nächste Mal.
Ciao.
Bis bald. Macht's gut.